Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Buch Esther im 4. Kapitel, die Verse 12 bis 17. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt, 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, vergangene Woche durften wir hier eine Kinderbibelwoche halten. Und die Kinder, die hörten da die Geschichte der Königin Esther. Zugetragen hatte sie sich ungefähr 480 vor Christus. Das heißt, ungefähr 60 Jahre, nachdem es den Juden ermöglicht worden war, Persien oder das Babylonische Reich nach der Gefangenschaft wieder zu verlassen. Aber viele im Volk der Juden waren eben nicht der Möglichkeit gefolgt und zurückgegangen in die Heimat der Väter, sondern sie waren in Persien geblieben. Das muss uns nicht groß verwundern, denn für die Jüngeren waren Jerusalem und das Land Kanaan eher ein Ort der Geschichte, den sie nicht kannten. Und für manche Älteren, wir wissen, die Gefangenschaft dauerte 70 Jahre, mag es ein beschwerlicher Weg gewesen sein, zurück wieder in die alte Heimat. Und so kam es, dass eben noch viele aus dem Volk Israel zur Zeit des Königs Ahasveros in Babel, in Persien, lebten. Unter ihnen befand sich nun auch Esther und ihr Ziehvater Mordechai. Und an der Geschichte Esthers wollen wir eine Wahrheit erkennen und entdecken, die auch für uns heute als Gottes geliebte Kinder noch gilt. Gott hält die Fäden in der Hand. Er lenkt die Geschichte und er lenkt die Herzen. Gott hält die Fäden in der Hand, er lenkt die Geschichte. Eine Autorin und Missionarin, die hat einmal geschrieben: Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Ein Regisseur, der kennt das gesamte Stück und hat es vor Augen. Er bestimmt, welcher Schauspieler wann, wo, wie auftritt und was er und auf welche Weise er seinen Text zu sagen hat. Bei allen Szenen behält er das große Ganze im Blick. So gesehen ist der Vergleich gar nicht so schlecht mit Gott als Regisseur für unser Leben. Er hat auch die gesamte Menschheitsgeschichte im Blick. Ja, mehr noch jeden Einzelnen, so dass wir im Psalm 139 lesen dürfen: Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Weil er alles so vollständig weiß und im Blick behält, kann er auch die Geschichte einzigartig und wunderbar nach seinem Willen lenken. Nehmen wir uns hier als Beispiel jetzt die Geschichte der Esther. Der König Ahasveros, der hat 180 Tage lang ein großes Fest gefeiert mit all den Seinen. Nach diesen 180 Tagen lud er schließlich alles Volk in die Burg von Susa ein zu einem siebentägigen Fest. Und am letzten Tag wollte er gern, dass seine Frau Vashti dabei ist. Und Vashti, die lehnt das einfach ab. Die sagt, ich will damit nichts zu tun haben, soll doch der König alleine feiern. Daraufhin wird sie unehrenhaft entlassen. Vashti muss gehen. Und eine neue Königin wird gesucht. Der eine mag es Zufall nennen, der andere schicksalhafte Fügung. Wir wissen, dass Gott die Fäden in der Hand hat und dass er die Geschichte lenkt. Lange Zeit war es wahrscheinlich weder Esther noch ihrem Ziehvater Mordechai klar, warum Esther Königin geworden war. Wie sie dahin gekommen ist als Nachfolgerin der Vashti. Wahrscheinlich haben damals viele junge Mädchen davon geträumt, einmal Prinzessin zu sein. Vergangene Woche, zur Kinderbibelwoche, habe ich die Kinder auch gefragt, besonders die Mädchen, und eine antwortete genau das: Prinzessin will ich werden. Ja, wie schön muss das sein, am Hofe eines Palastes zu wohnen, mit prächtigen Kleidern und herrlichem Schmuck. Und so ist wohl für Esther vielleicht ein Traum in Erfüllung gegangen. Und zwar ganz unvermittelt, sie konnte gar nichts dafür. Sie musste mit den Wachen folgen und in den Palast kommen. Und Ahasveros hatte sie bestimmt, seine neue Gemahlin zu werden. Aber wie gesagt, wahrscheinlich hat sie nie so richtig darüber nachgedacht, warum das alles passiert ist. Aber jetzt war der Moment gekommen, jetzt sollte für sie klar werden und auch für Mordechai, warum Esther Königin geworden war. Neben Ahasveros, Mordechai und Esther ist für diese ganze Geschichte jetzt noch eine weitere Person von Bedeutung, die eine wesentliche Rolle spielt, nämlich Haman. Haman war ein Angestellter des Königs und hatte sich bei Ahasveros, wir würden heute sagen, hochgeschleimt. Er war mittlerweile zum höchsten Berater und zweiten Mann in Persien geworden. Und als solcher forderte er, dass alle Leute im Volk ihm die Ehre erweisen sollten. Nun wird uns Mordechai als ein frommer Jude beschrieben. Als ein Mann, der Gott fürchtet und ehrt, aber keine Menschen. Und so verbeugt sich Mordechai auch nicht vor Haman, als dieser vorüberzog. Das wiederum verärgerte den Haman massiv. Er ärgerte sich so sehr, dass er Mordechai und sein ganzes Volk töten lassen wollte. Und er wählte einen Tag durchs Los aus, an dem dieses Schreckliche geschehen sollte. Alle Männer, Frauen und Kinder sollten getötet werden und der Besitz, der sollte in den Besitz des Königs übergehen. Für das Ganze brauchte er natürlich ein königliches Gesetz. Das konnte er als zweiter Mann im Staat nicht so ohne weiteres beschließen. Aber wir hatten ja schon gehört, er schleimt sich beim König ein. Und so macht er nun ein Volk, ohne dessen Namen zu nennen, vor dem König Ahasveros schlecht und lügt den König an und schafft es tatsächlich, dieses Gesetz selber schreiben zu dürfen. Und der König übergibt ihm dazu seinen Siegelring. Er konnte dieses Gesetz selber erlassen und siegeln, ohne dass der König genau wusste, was drin steht. Es gab nur ein Problem. Ein Gesetz, das einmal beschlossen war, konnte nie wieder rückgängig gemacht werden, nicht einmal vom König selbst. Es scheint so, als hätte Haman wirklich die Fäden in der Hand und würde alles in dem Reich lenken und leiten zu seinem Besten. Das Leben der Juden jedenfalls und damit auch des Mordechai und der Esther war in höchster Gefahr. Mordechai tat das, was fromme Juden immer taten, wenn sie traurig waren. Er tat den Sack an. Und in diesem Sack angetan, voller Trauer, ging er nun zu seiner Ziehtochter Esther, zur Königin. Er wollte, dass die Königin mit ihrem Gemahl redet und dieses Leid abwendet von dem Volk der Juden. Es gab noch ein Gesetz, das von Bedeutung ist, nämlich das Gesetz, dass niemand zum König gehen konnte, ohne geladen zu sein. Das betraf auch die Königin. Esther konnte nicht einfach mal so zu ihrem Mann gehen, wann ihr danach war. Nein, der Mann lud sie zu sich ein, wenn ihm danach war. Und das war jetzt schon seit mehr als 30 Tagen nicht passiert. Esther kannte das Gesetz und wollte das Risiko nicht eingehen, dass sie ungerufen vor ihrem Mann und dem König erscheint und dafür vielleicht ein Kopf kürzer würde. Denn das war die Kehrseite. Der König hatte zwei Möglichkeiten. Er konnte das Zepter entgegenreichen und Gunst erweisen, so dass der ungeladene und ungerufene Gast vortreten durfte. Oder er ließ das Zepter senken, was bedeutete, dass der ungerufene Gast getötet werden würde. Mordechai verweist im Gespräch die Esther auf den Tag, an dem sie Königin geworden war, mit nur wenigen Worten. Vielleicht bist du Königin geworden, um nun Gottes Volk vor der Vernichtung zu retten. Und wir merken, Gott hält die Fäden in der Hand, auch dann, wenn alles aussichtslos erscheint. Selbst in Susa, wo man den Eindruck gewinnen konnte, dass Haman die Fäden in der Hand hatte, war er es doch nicht, sondern allein Gott. Und das gilt bis heute für alle Regierungen und Völker. Gott lässt sich die Fäden nicht aus der Hand nehmen. Er lenkt die Geschichte und er lenkt die Herzen. Esthers Angst war berechtigt. Niemand konnte wissen, wie der König reagiert, wenn sie zu ihm käme. Es war ja damals nicht so wie heute, dass Eheleute zusammenwohnten. Nein, der König hatte seinen Palast und die Königin ihren Palast. Und nur wenn der König sie sehen wollte oder sie sprechen wollte, ließ er sie rufen. Ansonsten konnte sie sich in ihrem Palast wohlfühlen. Gott überwindet Esthers Angst. Er lenkt ihr Herz, so dass sie Mut gewinnt und sie sich entscheidet, dem Volk zu helfen. Und darum sagt sie zu Mordechai: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und faste für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Esther bekommt Mut geschenkt. Aber sie weiß auch ganz genau, dass ihr nur der lebendige Gott helfen kann. Sie kann es nicht alleine erreichen. Gott muss letztlich den König so gnädig und geneigt stimmen, dass ihr nichts passiert. Und deshalb lässt sie durch Mordechai ihren Landsleuten ausrichten, sie sollen für 3 Tage und Nächte fasten. Mit dem Fasten ging immer das Beten einher. Fasten ging nicht darum, abzunehmen, sondern beim Fasten geht es darum, Zeit zu haben für Gott. Sein Wort zu lesen und zu bedenken und innig ihn um Hilfe anzurufen und ihn zu preisen und zu loben. Wir können also auch sagen, Esther gab durch Mordechai ihren Landsleuten den Auftrag, betet für mich zu Gott. bittet ihn um Hilfe, auch für euch damit. Gott lenkt ihr Herz so, dass sie sich selbst, aber auch ihre Volksgenossen an ihn wenden. Hatte sie vorher noch gesagt, dass sie nicht zum König gehen werde, aus Angst? Ist sie nun bereit, das Risiko zu tragen und sagt sogar, komme ich um, so komme ich um. Also wie auch immer es passiert, ich bin in Gottes Hand. Gott hatte ihr die Königswürde anvertraut, damit sie nun sein Volk vor diesem schlimmen Gesetz und dessen Umsetzung bewahren könne. Nun wird er ihr auch Gelingen schenken. Esthers Mut sollte nicht umsonst sein. Nach den 3 Tagen macht sie sich auf und geht nun zum König. Und Gott lenkt auch tatsächlich das Herz des Königs, sodass er sein Zepter ihr entgegenreicht und sich freut, als sie den Palast betritt. Er begrüßt sie herzlich und er weiß natürlich auch, wenn sie kommt, hat sie irgendein Anliegen und kommt auch direkt auf den Punkt und sagt, was willst du, dass ich dir tue? Du kannst alles haben und sei es das halbe Königreich. Bei 127 Ländern war das eine ganze Menge. Aber Gott hat das Herz der Esther nicht dazu gelenkt, dass sie jetzt sagt, oh, das klingt aber gut. Königin über ein halbes Königreich, also über mehr als 63 Länder zu werden, das ist doch was. Nein, sie bittet schlicht darum, ach, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, so komm du und zu mir zum Abendbrot und bring Haman doch auch mit. So lenkt Gott Esthers Herz. Und dann ist der Abend da. Haman und Ahasveros sind zu Gast im Palast der Königin zum Essen. Sie hatte etwas Wunderbares gekocht. Und wieder fragt sie ihr Mann, was willst du, dass ich dir tue? Bitte, was du willst, du kannst das halbe Königreich bekommen. Und sie? Nein. Wenn ich Gnade gefunden habe vor dir, dann komm doch morgen noch einmal mit Haman zu mir zum Essen. Und der Mordechai ist ganz glücklich darüber und freut sich und der Ahasveros freut sich darüber und sagt, na gut, gerne. Diese eine Nacht zwischen dem einen Abendessen und dem nächsten Abendessen, die sollte nun von Bedeutung werden für das Volk der Juden. Warum? Nun, Haman, der fühlte sich natürlich sehr geschmeichelt. Er als einziger Gast mit dem König bei der Königin, jetzt hat er es geschafft. Jetzt war er hochgekommen. Er habe sein Ziel erreicht. Selbst bei der Königin ist er nun geachtet. Aber stimmt das wirklich? Hatte er sein Ziel erreicht? Nun, das Sprichwort, das wir erkennen, besagt, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und das gilt auch hier. Er lenkt die Herzen und Gedanken der Menschen. Und so würde sich Hamans Lage noch dramatisch ändern. Der Ahasveros, der konnte in dieser Nacht nicht so gut schlafen. Und Gott lenkte jetzt nicht bloß ihn, dass er nicht gut schlafen kann, sondern er lenkte auch den Diener des Ahasveros. Der Ahasveros, der führte so eine Art Tagebuch. Das Buch der täglichen Meldungen. Dort rein wurde immer geschrieben, was sich so am Tag ereignet hatte. Und wenn der König mal nicht schlafen konnte, dann ließ er sich daraus vorlesen. Gott lenkte es nun, dass der Diener dieses Buch aufschlug, genau an der Stelle, an der es um Mordechai ging. Wie kommt Mordechai in das Buch? Nun, Mordechai, der hatte eines Tages einen Mordanschlag verhindert auf den König Ahasveros. Er hatte das mitbekommen und das gemeldet, sodass die beiden Attentäter hingerichtet wurden. Der Mordanschlag vereitelt war. Ahasverus hatte das damals in das Buch der täglichen Meldung einschreiben lassen. Und jetzt erinnert er sich daran und denkt, wie hieß der Mann nochmal? Mordechai. Habe ich dem damals eigentlich etwas Gutes getan? Habe ich ihm gedankt dafür, dass er mein Leben gerettet hat? Nein, das war bisher nicht passiert. Gott lenkt alles genau so, wie er es braucht. Jetzt war der Moment gekommen, wo der Ahasverus seinem Lebensretter danken sollte. In dieser Nacht konnte aber nicht bloß der Ahasverus schlecht schlafen, sondern der Haman. Der war nämlich aufgebracht. Ein weiteres Mal hatte Mordechai ihn nicht geehrt. Und nachdem er mit seiner Frau gesprochen hatte, der Haman, und die ihm den Tipp gegeben hat, lass ihn aufhängen, diesen Verächter, wollte er jetzt sofort Umsetzung dieses Plans haben und ging in der Nacht noch zum König Ahasverus. Er ließ in der Zwischenzeit schon einen 25 Meter hohen Galgen bauen, damit möglichst viele Menschen sehen sollten, was mit denen passiert, die Haman nicht ehren. Gott lenkt alles. Haman kommt zum König. Und noch bevor er darum bitten konnte, dass Mordechai getötet würde, ist es der König, der ihn anspricht, sagt, Haman, gut, dass du da bist, du, ich habe ein Problem. Sag mal, was könnte ich eigentlich einem Menschen tun, der mir so Gutes getan hat, der mein Leben gerettet hat? Nun, wahrscheinlich haben wir alle Haman jetzt schon ein bisschen kennengelernt und wissen, was er denkt. Haman denkt, es geht um ihn. Und so bringt er natürlich auch die tollsten Ideen. Ein königliches Gewand, ein wunderbares geschmücktes Pferd mit Gold dran. Und natürlich sollte er durch den Ort geführt werden und ausgerufen werden, das ist der Mann, den der König ehren will. Hamans Nase reicht schon fast bis zum Himmel. Und da kommt der Moment, in dem sich seine Lage dramatisch ändert. Der König sagt zu ihm, ja, genau das machen wir. Also, hol das Kleid, mach das Pferd fertig, geh zu Mordechai, damit er sich auf das Pferd setzt und dann führe du ihn gleich durch den Ort und lass ausrufen, das ist der Mann, den der König ehren will. Oh, wie beschämt ist Haman in diesem Augenblick. Er hatte doch eigentlich vorgehabt, Mordechai aufhängen zu lassen. Und jetzt das. Gott lenkt die Herzen der Menschen noch weiter. Es kommt zum nächsten Abendessen bei der Königin. Was passiert? Doch bevor die Königin irgendetwas sagen konnte, möchte jetzt endlich der König den Grund wissen, warum sie zu ihm gekommen war. Was wünschte sie? Und er sagt sie. Sie sagt sie. Ich möchte gern, wenn ich Gnade gefunden habe bei dir, dass du mich und mein Volk rettest und vom Tod bewahrst. Und der König weiß überhaupt nicht, worum es geht. Wieso? Denn gibt es denn irgendjemanden, der dein Leben bedroht und das deines Volkes? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir erinnern uns, Ahasverus war nicht alleine zu Gast bei der Königin, sondern da war noch jemand dabei, nämlich Haman. Und da ist der Moment gekommen, dass die Königin auf ihn zeigt. Haman ist es, der mich und mein Volk töten lassen möchte. Ahasverus merkt, wie er hintergangen worden war von Haman und lässt ihn gefangen nehmen und an dem errichteten Galgen aufhängen. Dagegen wird Mordechai zweiter Mann im Staat und nimmt die Position von Haman ein. Und er lässt Mordechai ein Gesetz verabschieden, verfassen, dass es ermöglicht, das Leben der Juden zu retten. An dieser Geschichte können wir sehen, wie wunderbar Gott die Fäden in der Hand behält, auch dann, wenn man meint, alles ist hoffnungslos verloren. Er lenkt die Geschichte und er lenkt die Herzen der einzelnen Menschen. Und er tut das alles zum Wohl seines Volkes. Heute ist der Tag, an dem wir uns an unsere Taufe erinnern. Da sind wir Kinder seines Volkes geworden. Da bist du ein Kind seines Volkes geworden, als du getauft wurdest. Und Gott lenkt auch für dich alles zum Besten. Er behält auch für dich die Fäden in der Hand und lässt sie sich niemals aus der Hand nehmen. Das darf dich trösten. Auch dann, wenn du denkst, es ist alles aus, es ist alles verloren, bleibt doch diese Wahrheit fest bestehen. Gott behält die Fäden in der Hand, er lenkt die Geschichte und er lenkt die Herzen der Menschen für dich zum ewigen Besten. Darauf darfst du dich verlassen. Das durftest du sehen an der spannenden Geschichte der Königin Esther. Und das darfst du sehen, wenn du in deinen Rückspiegel deines Lebens guckst. Und du darfst dir gewiss sein, Gott behält die Fäden auch weiterhin in der Hand zu deinem ewigen Besten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.